Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass heute wieder ein Tag ist, an dem Gott uns persönlich verändern kann, will und auch wird. Da bin ich ganz sicher. Und vielleicht auch in dem Thema, was heute dieses Predigtthema ist, Evangelisation als Gespräch. Ihr Lieben, als Jesus-Nachfolger und Nachfolgerin haben wir eine wunderbare Botschaft weiterzugeben. Es ist die Botschaft, die diese Welt verändert. Nämlich, dass der Mensch, dass wir, dass du und ich zu Gottes Ehre und Ruhm geschaffen sind und zu einer Beziehung mit ihm. Dass wir Menschen uns selbst verloren haben und Gott verloren haben. Dass wir manchmal ganz hoffnungslos durch diese Welt irren. Dass wir merken, dass unser Leben nicht so sein ist, wie es sein könnte. Dass unsere Beziehungen nicht so sind, wie sie sein könnten. Dass wir selbst vielleicht nicht so sind, wie wir das gerne hätten und sein könnten. Aber dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, uns zu finden. Uns in unserer Verlorenheit, in welchem Bereich auch immer, zu begegnen und uns für ihn zu gewinnen. Und das hat er gezeigt, diese Liebe zu uns, dass er alles daran setzt, dass wir gefunden werden und uns selbst finden in Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist als Sohn Gottes selbst Mensch geworden und er hat die Welt zurückgewonnen. Er hat Tod und Teufel besiegt. Er ist gestorben und auferstanden, sodass wir nicht mehr verloren sein müssen, sondern gefunden sind. Der Tod ist besiegt. Und wir dürfen uns auf die Reise machen, mit Jesus unterwegs zu sein und unsere Bestimmung immer mehr und mehr zu finden, nämlich eine Bestimmung, die in Gott liegt. Ihr Lieben, das ist die Nachricht, das ist das Evangelium, das ist das, was raus muss. Diese Nachricht, sie darf nicht einfach verborgen sein, sie darf nicht zurückgehalten werden, sondern sie muss raus, weil sie Menschenleben verändert, weil sie unser Leben verändert hat, noch am Verändern ist und andere Menschen Leben verändern soll. Weil Gott nicht nur an uns interessiert ist, nicht nur an dir und mir, sondern an jedem. An jedem Menschen. Er liebt jeden Menschen, dich und mich, aber auch alle anderen, so inniglich, dass er sie gewinnen will. Von daher ist diese Predigt total easy für mich. Also, sie ist ganz einfach. Es ist unser Auftrag, dein und mein Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. Geh und erzähl deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen dort, wo du bist, von Jesus. Und zur Not nimm eine Bananenkiste und stell dich in die Stadt. Denn das will Jesus von dir. Und ansonsten bist du ein schlechter Christ, weil du dem Auftrag nicht nachkommst. Amen. Nee, ihr Lieben, so einfach ist es nun wirklich nicht. Aber ich habe viele Predigten in meinem Leben gehört, die genau so funktionieren. Als guter Christ erzählt man immer und ständig von seinem Glauben, gefragt oder ungefragt. Und wenn du nicht davon erzählst, dann solltest du doch ein schlechtes Gewissen haben, weil du bist dem Auftrag Jesu nicht nachgekommen. Du bist ein schlechter Christ. Jedes Mal, wenn du einem Freund begegnest und du hast ihm in der Situation nicht von Jesus erzählt, dann schäm dich. Ich glaube, dass auf der Welt Millionen von Christen mit schlechtem Gewissen rumrennen, weil sie Druck in ihrem Herzen haben, weil sie das Gefühl haben, an dieser Stelle nicht genug zu sein. Und es stimmt ja auch, wir sollen alle Zeit, so steht es in der Bibel, alle Zeit bereit sein zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Predigt. Die Predigt über Evangelisation als Gespräch, sie ist eine, die schnell Druck machen kann. Wie gesagt, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs, ich bin schon lange in Gemeinde unterwegs und ich kenne diesen Druck. Und ich frage mich, ist es wirklich das, was Gott von uns möchte? Ist es so, dass er uns diesen Befehl gibt und oben im Himmel wacht und auf uns guckt und sagt, du schlechter Mensch, wenn du nicht von mir erzählst? Ist es das, dass er Kadavergehorsam will? Das steht ja da, also müssen wir das ja auch tun. Ist es wirklich so, dass Gott das von uns möchte, dass wir von unserem Glauben erzählen, weil wir müssen? Weil wir sonst Gott ganz traurig machen, Jesus ganz traurig machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das nicht Gottes Anliegen und Gottes Willen ist. Warum? Er möchte, dass seine Botschaft in diese Welt kommt. Und ich glaube auch nicht, dass er das von uns möchte. Ich glaube nicht, dass er von uns möchte, dass wir uns überwinden, von ihm zu reden. Dass wir Mauern einreißen müssen und endlich das eigene Befinden und die eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen, um mit Menschen über Gott zu reden. Ich glaube, dass er uns Menschen unterschiedlich gemacht hat. Dass es Menschen gibt, denen es einfach fällt, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und anderen nicht. Und die einen, die haben dann Glück gehabt von Gott, weil sie haben die Gabe bekommen, und die anderen, ach, die müssen einfach über Grenze hinausgehen. Das will Gott schon so. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass wenn wir die Verkündigung dieser Botschaft, dieser guten Botschaft, nur auf das Reden und auf das Gespräch reduzieren, dass wir uns ganz viel nehmen. Und ich möchte heute versuchen, ein bisschen Druck rauszunehmen und einen anderen Weg und einen anderen Umgang damit zeigen, wie wir vielleicht Gewinn bringen, diese Nachricht, diese gute Nachricht, die so lebensverändernd ist, in die Welt zu bringen. Dann sind wir ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, egal wie groß der Druck ist, egal wie groß das schlechte Gewissen ist, ganz ehrlich, dann habe ich mich mal eine überwunden, mit einem Freund oder mit einem Arbeitskollegen über Jesus zu reden. Das lief dann wahrscheinlich auch einigermaßen mäßig. Und dann habe ich beim nächsten Mal sofort wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder eine Gelegenheit verpasst habe. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Also, ich möchte mit euch genauer hinschauen, worum es geht bei der Verbreitung des Evangeliums und warum das Reden vielfältiger ist als nur die Worte. Ich möchte dazu die drei Missionsbefehle uns anschauen, die in den drei Evangelien ein bisschen anders und unterschiedlich beschrieben sind. Und mal schauen, ob es da überhaupt nur um das Reden geht. Ich fange mal an mit dem bekanntesten, den viele Christen kennen aus Matthäus 28. Dort steht: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was steht hier über das Reden mit anderen Menschen? Nichts. Es steht, macht zu Jüngern. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in meinem Kopf laufen sofort die Bilder der klassischen Evangelisation ab. Nämlich, ich muss zu meinen Freunden gehen, ich muss zu meinen Kollegen gehen und ich muss ihnen von Jesus erzählen. Aber das steht da gar nicht. Sondern das ist mein eindimensionales Denken, so wie ich geprägt worden bin. Es steht da, macht zu Jüngern. Da steht nicht, redet mit den Menschen und erzählt ihnen von Jesus. Das ist da auch drin, garantiert. Das ist damit enthalten, weil Worte erklären, weil wir Menschen sind, die auf Kommunikation aufgebaut sind. Aber es ist doch viel zu eindimensional, davon zu denken, dass das nur Reden wäre. Sondern Jünger machen ist hier viel weiter gefasst. Da steht nicht nur, redet mit den Menschen, sondern macht zu Jüngern. Wir werden am Ende der Predigt sehen, wie das vielleicht auch anders funktionieren kann als nur mit dem Reden. Gucken wir uns das Lukas-Evangelium an, ein zweiter Text aus Lukas 24, der Vers 48. Dort steht: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag, das Evangelium, und dass gepredigt wird, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Lukas spricht hier also, gibt hier Worte von Jesus wieder. Und es ist interessant, denn hier wird gar nicht von uns gesagt, von den Nachfolgern, dass wir das Evangelium predigen werden, sondern was sagt der Text eigentlich? Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Wir haben eine ganz andere Rolle als die der Predigenden, die zu Menschen gehen und das Evangelium weitersagen. Lukas spricht hier davon, dass das Evangelium gepredigt wird. Das heißt, es wird Menschen geben, die das Evangelium predigen, die die Vollmacht dazu haben, genau das, was ich am Anfang der Predigt gemacht habe, das Evangelium kurz und bündig mit Menschen ins Gespräch zu bringen. Aber der Großteil von uns wird Jesus bezeugen. Das griechische Wort dafür heißt Märtyrer. Und jetzt geht in meinem Kopf schon wieder Märtyrer, das kenne ich eher so, Bombenanschläge von irgendwelchen Leuten. Das ist damit tatsächlich nicht gemeint. Ja, also das ursprüngliche Wort heißt einfach Zeuge. Und das hat diese Bedeutung bekommen, weil Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dafür gestorben sind. Deswegen hat Märtyrer auch immer den Aspekt dafür, für seinen Glauben zu sterben. Aber was hier gemeint ist, ist, dass es Menschen geben wird, die werden das Evangelium predigen. Und zwar Buße und Vergebung der Sünden. Und es wird unter allen Völkern geschehen. Und eine der Hauptaufgaben der Jünger ist, dafür Zeugen zu sein. Zeugen zu sein, dass Buße und Vergebung möglich ist. Dass diese Nachricht stimmt, dass man am eigenen Leben sieht, dass das, was gepredigt wird, nicht nur Worte sind, sondern ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben hat. Also auch hier, der zweite Missionsbefehl, spricht nicht nur vom Reden, nicht nur vom Weitergeben des Glaubens in Worten, sondern erweitert diese Dimension, er lässt sie nicht eindimensional, sondern da gehört viel mehr dazu. Gucken wir uns den letzten an, Markus 16, Vers 15. Mit Markus haben wir jetzt so unsere Probleme, passt nicht in mein Schema, deswegen, trotzdem wollte ich ihn nicht unterschlagen, ja, weil ich finde das dann nur fair, weil Markus spricht jetzt ganz konkret davon, dass unsere Rolle schon auch ist, über das Evangelium zu reden. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hier nochmal der klare Auftrag. Wir sollen verkündigen. Wir sollen verkündigen. Und das griechische Wort, was hier steht, heißt eigentlich proklamieren. Wer von euch ist gut in Latein? Oder war gut in Latein mal irgendwann? Oh, oh, oh. Pro und Klamere. Ja, für etwas schreien oder etwas laut herausschreien, ja. Etwas laut herausschreien. Und sehr gut. Und ich hätte es nicht mehr gewusst. Und woher kommt das? Dieses Proklamieren, das heißt, dass man etwas sichtbar macht, was vorher nicht sichtbar war. Dieses Wort kommt aus der Zeit, wo Kaiser Schlachten geführt haben, weit außerhalb des eigenen Gebietes. Und das Volk, die zurückgeblieben sind, haben darauf gewartet. War die Schlacht erfolgreich oder war sie nicht erfolgreich? Und dann kam ein sogenannter Herold, ein schönes Wort. Ein Herold kam dann von der Schlacht zurück in die Stadt und er hat proklamiert. Wenn kein Herold kam, war das ein schlechtes Zeichen für die Stadt. Wenn ein Herold kam, war das meistens ein gutes Zeichen, weil er meistens eine Schriftrolle vom Kaiser oder von dem Heerführer mit hatte und er hat den Sieg proklamiert, er hat ihn laut ausgerufen. Und das, was die Stadt dann gemacht hat, ist, sie hat sich schön gemacht, sie hat sich hübsch gemacht. Die Gassen wurden geschmückt, die Banner wurden gehisst, manchmal wurde auch noch ein Triumphbogen gebaut, wenn man die Zeit dazu hatte und das nötige Kleingeld. Aber die ganze Stadt, sie hat proklamiert, als der König kam, du bist der Sieger, du warst siegreich, wir sind stolz auf dich, du hast die Schlacht gewonnen, du bist der Größte. Und genauso ist dieses Wort hier zu verstehen. Wir rufen den Sieg Jesu aus. Wir sind wie die Herolde, die auf dieser Welt sind, zurückkommen und wir verkündigen den Sieg Jesu Christi über den Tod. Auch dieses Wort ist allerdings nicht nur ein gesprochenes Wort, sondern wie die Stadt sich hübsch macht, wie alles darauf vorbereitet wird, dass der König zurückkommt aus der erfolgreichen Schlacht. So ist es auch hier gemeint. Verkündigen, nur zu sehen als, wir sagen, es ist halt passiert, wäre wieder zu eindimensional gedacht. Sondern es geht darum, dass neben dem Reden noch ein großes Und dahinter steht. Auch im Markus-Text wird das deutlich, diesen Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann sagt Jesus, und ihr werdet zum Beweis, werdet ihr Zeichen und Wunder tun. Ihr werdet Dämonen austreiben und ihr werdet Wunder tun. Und daran werden die Menschen sehen, dass diese Botschaft wahr ist. Und das ist das Proklamieren. Dass Menschen sehen, dass diese Botschaft wahr ist. Es ist ein Reden und es ist ein Zeigen. Und diesen Glauben, den dürfen wir zeigen. Auch Paulus benutzt in vielen seinen Briefen dieses Wort des Proklamierens und des Verkündigens. Und interessanterweise nimmt er gar nicht mal so das "Wir erzählen von Jesus" in den Blick, sondern er hat genau diesen Gedanken, dass das Proklamieren das ganze Leben betrifft. In Römer 1, Vers 8 schreibt er über die Gemeinde: "Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht." Und dieses Sprechen ist wieder das Proklamieren, dass Leute in andere Städte gehen und sagen: "Diese Christen, die haben einen solch großen Glauben und wir sehen das und wir hören das," dass die Leute in aller Welt über diese Menschen sprechen. Das hat wenig mit dem zu tun, dass es nur um das Reden, nur um das Evangelisieren im klassischen Redesinne geht. Sondern Paulus sagt, man spürt der Gemeinde in Rom ihren Glauben ab. In allem, was sie tun und in allem, wie sie sind. Dasselbe Wort proklamieren benutzt er übrigens an einer Stelle, die auch wenig mit Reden zu tun hat, sondern mit etwas ganz anderem. Und euch wird diese Stelle, wenn ihr länger mit Jesus unterwegs seid und in dieser Gemeinde, bekannt vorkommen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: "Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt," Achtung, "verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Auch im Abendmahl verkündigen wir genau das. Wir brauchen gar nicht reden, wir brauchen gar nicht sprechen, wir brauchen keine Freunde ansprechen. Wir verkündigen Jesus Christus allein dadurch, dass wir Abendmahl im Glauben nehmen. Also, wie ist das mit der Verkündigung? Wie ist das mit diesem Druck, ständig reden zu müssen? Ganz ehrlich, Worte sind wichtig. Es sind wichtige Vehikel, die wir benutzen, um miteinander in Kontakt zu sein. Zweifellos. Aber verkündigen, so wie es meiner Meinung nach auch in der Bibel gelebt und verstanden wird, das lässt sich nicht einfach auf das bloße Reden reduzieren. Es geht nämlich etwas ganz anderes. Es geht darum, das zu zeigen, was in mir lebt. Das ist auch der klassische Begriff von Zeugen und Zeugnis sein. Denn wenn ich etwas nicht gesehen habe, wenn ich etwas nicht begriffen habe, wenn ich etwas nicht wahrgenommen habe und trotzdem darüber reden will, dann bin ich meistens ein ganz schön schlechter Zeuge. Also stell dir vor, du sollst zum Autounfall, der gestern hier auf der Kreuzung war, was sagen. Wie viel kannst du dazu eigentlich sagen? Nichts. Du bist ein schlechter Zeuge, weil du es nicht mitbekommen hast. Ist ja auch klar. Wenn du live dabei gewesen bist, dann bist du wertvoll, ein wertvoller Zeuge. Ich habe am Anfang den Vers gelesen, dass es stimmt, dass wir allezeit bereit seien zur Verantwortung vor jedermann. Und das stimmt. Wir sollen bereit sein, Jesus, auch über Jesus zu reden. Aber der wichtigste Teil ist eigentlich der hintere Teil dieses Verses. Seid allezeit bereit zur Hoffnung, Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, Achtung, über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist der entscheidende Teil. Das ist der Fokus. Das ist der Auftrag an uns, die gute Nachricht zu proklamieren. Also ist die entscheidende Frage nicht, warum gehst du eigentlich nicht? Warum redest du nicht mit dem Freund? Warum hältst du diese Botschaft zurück? Sondern die Frage, was lebt denn in dir? Welche Hoffnung lebt denn in dir? Was hast du in deinem virtuellen Rucksack zum Proklamieren dabei? Was tut Jesus denn in deinem Leben? Und wie erlebst du ihn? Was bedeutet dir eigentlich Jesus? Vielleicht auch noch tiefergehend, warum glaubst du an Jesus? Und wie wird diese gute Botschaft, von Gott gefunden zu sein, in deinem Leben konkret? Was lebt in dir? Was hast du zum Proklamieren dabei? An meinen Hinterkopf klopft schon wieder das schlechte Gewissen, weil ich den Umkehrschluss ziehe. Okay, ich rede wenig über Jesus, das heißt, ich habe nichts dabei und mein Glaube ist nichts wert. Vorsicht, das stimmt nicht. Sondern Gottes Ziel ist es ja, ihm mehr und mehr zu vertrauen. Und es ist nicht schlimm, wenn du bei dieser Frage stehen bleibst und sagst, ich habe eigentlich nichts dabei, Gott. Ich merke, ich kann vielleicht auch gar nicht so ein großes Zeugnis für dich sein, weil ich mit leeren Händen dastehe. Hey, und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, vor Gott mit leeren Händen dazustehen. Wir brauchen nicht so zu tun, als müssten wir die Superchristen sein. Wir brauchen uns auch nicht zu beweisen, indem wir mit möglichst vielen Leuten über Jesus reden, sondern das, wo Gott ran will, ist unser Herz. Gott, wenn wir dem nachgehen, ich glaube, dann entdecken wir einen Schatz. Ich glaube, dass wir entdecken, dass Gott sich mit uns persönlich auf eine Reise macht und wir ihn entdecken dürfen und merken, wie er unser Leben reich macht und wir dann Dinge in unseren Rucksack gepackt bekommen, wo wir proklamieren können. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieser Frage nachzugehen. Ich glaube, dass alle Zwänge, weil ein guter Christ halt evangelisiert und mit seinen Freunden über Jesus spricht, dass die nicht weiterhelfen, sondern dass eine Veränderung in unserem Herzen stattfinden muss und stattfinden soll, die von Gott kommt. Nämlich, dass unser Herz voll gemacht wird. Voll gemacht wird mit dieser Botschaft, dass wir nicht verloren sind. Und ihr Lieben, ich kenne Momente auch heute noch in meinem Leben, obwohl ich echt lang schon mit Jesus unterwegs bin. Nicht so lang wie andere in der Gemeinde, so lang wäre ich schon gern mit Jesus unterwegs, aber ich merke immer noch Momente in meinem Leben, wo ich mich verloren fühle. Wo ich merke, dass Beziehungen, wie ich sie mir gedacht habe, verloren gehen. Wo ich merke, dass Ziele, die ich mir selbst im Herzen gesetzt habe, verloren gehen. Momente, in denen ich immer noch merke, dass ich eigentlich eine viel tiefere Beziehung zu Gott haben möchte und es nicht gebacken kriege. Und die gute Nachricht des Evangeliums ist, Gott will sich finden lassen. Und Gott wird dich finden. Und ich glaube, wenn wir dem nachgehen, dann entdecken wir einen Schatz, der uns dann wieder befähigt, das nach außen weiterzugeben. Und wenn wir das herausfinden, wenn wir uns dem annähern, ich glaube, dass wir dann erkennen, was Gott wirklich möchte, nämlich unser Herz. Trotzdem möchte ich noch einen Schritt weitergehen, auch wenn diese Frage so grundlegend ist. Denn wenn ich das jetzt herausgefunden habe, jetzt muss ich ja doch davon erzählen. Jetzt habe ich herausgefunden, hey, das, was ich gerade erzählt habe, Gott findet mich immer. Jetzt muss ich doch davon erzählen, jetzt muss ich losgehen, egal wie ich bin, egal ob ich schüchtern bin, egal ob mir es einfach fällt, mit Menschen unterwegs zu sein oder nicht. Jetzt steht da doch wieder diese Mauer, ja. Jetzt bin ich zwar voll on fire für Jesus, ja, aber jetzt steht da doch wieder die Mauer, weil ich halt nicht so bin. Ich bin nicht so, dass ich einfach so auf Menschen zugehen kann. Ganz persönliches Zeugnis, als Pastor habe ich immer darunter gelitten, weil ein Pastor muss ja irgendwie alles sein. Der muss ein guter Evangelist sein, der muss ein guter Lehrer sein, der muss ein guter Hirte sein, der muss ein guter Apostel sein. Ja, ich bin kein Evangelist. Sorry, liebe Gemeinde, wenn ihr es bisher noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ich bin kein Evangelist. Mir fällt es nicht einfach, Menschen einfach anzusprechen. Kann ich nicht. Ich kann mir auch schlecht auf die Straße stellen mit einer Bananenkiste. Überzogenes Beispiel. Aber manche Menschen können das und für die ist das super und die gewinnen Leute für Jesus. So bin ich nicht. Ich bin so, dass ich wenige Menschen um mich herum habe, mit denen ich intensiv mit Jesus unterwegs bin. Und in der Gemeinde bin ich eindeutig ein Lehrer. Ich liebe es, tiefer in Bibeltexte und in Bibelthemen einzusteigen. Hey, und eigentlich müsste ich doch jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil mein Herz ist voll von Jesus und trotzdem erzähle ich nicht den Menschen auf der Straße. Ich glaube, dass es einen gesünderen Weg für jeden Einzelnen von uns geht, damit umzugehen, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und das raus muss. Und das ist die Frage, was hat Gott in dich hineingelegt? Das ist die zweite Frage. Die erste Frage war, was tut Jesus in deinem Leben, wo erlebst du ihn? Was lebt in dir? Und das zweite ist, was hat Gott schon in dich hineingelegt? Ist es vielleicht die Gastfreundschaft Jesu, die sich bewusst mit den Sündern an den Tisch setzt, um ihnen die Liebe Gottes zu zeigen? Oder ist es die Selbstlosigkeit, die Jesu Hingabe zeigt? Ist es vielleicht die Erkenntnis, die Gottes Blick auf das Leben anderer Menschen erklären kann? Oder ist es das Zusammenbringen von Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, das Gottes Wertschätzung gegenüber allen Menschen zeigt? Vielleicht ist es auch die Voraussicht, die Gottes Unendlichkeit ins Leben der Menschen spricht. Vielleicht ist es aber auch einfach die Treue, die im Gebet die Erfüllung der möglichen Nähe zu Gott konkret werden lässt. Und vielleicht, ja ganz vielleicht, ist es auch die Redegewandtheit, die anderen Menschen die frohe Botschaft von Jesus klar und verständlich weitergeben kann. Wer aufmerksam zugehört hat und sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wird vielleicht entdeckt haben, dass sich ein paar der Begabungen, die Gott in Menschen hineingelegt hat, aus Epheser 4, Vers 11 ein bisschen anders formuliert habe. Dort steht nämlich, er ist es nun auch, also Jesus, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Und an anderen Stellen, wie im 1. Korintherbrief, sowie im Römerbrief, stehen noch mehr diese Gaben. Und nächste Woche bin ich gespannt, da geht es nämlich nochmal um diese Geistesgaben. Ich glaube, der Schlüssel und das, was uns den Druck nehmen kann in der persönlichen Verkündigung, liegt darin, dass sie zwar persönlich ist, aber nicht alleine geschieht. Wisst ihr, Jesus hat sich nicht umsonst die Gemeinde gedacht. Und er hat nicht umsonst den Jüngern und nicht einem Einzelnen den Auftrag gegeben, zu Jüngern zu machen, zu taufen, zu lernen. Und ich glaube, dass wir fast arrogant sind, wenn wir meinen, wir müssten das alles selbst erfüllen. Übrigens, einfach so ein Bild kam mir in den Kopf, ne? Wenn wir das wirklich alles machen wollen, also wir sollen zu Jüngern machen, wir sollen taufen, wir sollen sie lernen, ja, dann bin ich, das Taufbecken ist voll, wenn wir alle taufen müssen. Also, ja, da kommt jemand hier in die Gemeinde, lässt sich taufen und leider müssen wir alle taufen, weil wir müssen ja alles tun. Das funktioniert doch nicht, sondern das, woran es liegt, ist, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir uns ermutigen und unterstützen, dass der eine reden kann, der andere beten und der dritte prophetisch reden, dass der eine Menschen einladen kann, aber sagt, jetzt habe ich die eingeladen, aber Menschen in meinem Haus zu haben, finde ich voll ätzend. Und dann kommt der Zweite und sagt, Menschen in meinem Haus zu haben, das finde ich super. Bring uns doch in Verbindung, wir treffen uns bei mir. Ich mache das gerne. Aber beide das Evangelium weiterzugeben und in klare Worte zu fassen, ich komme dann immer ins Stottern, ich bin kein guter Redner. Ah, da kommt der Dritte und sagt, herzlichen Glückwunsch, das bin ich. Ladet mich mit ein. Der eine ist der Apostel, der andere ist der Prophet und der Dritte ist der Evangelist. Darum geht's, sich zu unterstützen, Menschen connecten mit Jesus, um so ein vollumfängliches Bild zu bekommen. Muss jeder Christ wirklich alles machen? Nein. Denn sonst könnte ich fast jedem von euch auch vorwerfen, ihr habt noch nie getauft, ihr seid schlechte Christen, ihr seid schlechte Jesus-Nachfolger, steht ja im Missionsbefehl. Das ist mein Job hier in der Gemeinde. Obwohl, ihr dürftet dabei sein, wenn ihr das gerne wollt. Ich nehme euch gerne mit ins Becken. Also, von Jesus reden. Lass uns den Druck daraus kriegen. Ja, wir sind dazu beauftragt, Rechenschaft zu geben. Aber es ist eine Rechenschaft, die aus dem Herzen kommt. Die aus dem Herzen kommt von dieser Hoffnung, die in uns lebt. Und wir sind nicht alleine, auch wenn es persönliche Evangelisation heißt. Wir sind nicht alleine, sondern in der Verschiedenheit miteinander unterwegs. Ich möchte 4 konkrete Schritte jetzt nochmal nennen, die uns vielleicht jetzt ganz konkret nochmal weiterbringen, wenn es um das Proklamieren des Evangeliums geht. Das erste ist der Beziehungscheck. Gott lädt dich heute ein, ihm offen und ehrlich zu begegnen und dir die Frage zu stellen, was lebt eigentlich in dir? Gott möchte, dass du mit dem, was du hast und mit dem, was du bist und auch mit dem, was noch nicht ist, zu ihm kommst und er möchte dir zeigen, was alles möglich ist. Der Beziehungscheck. Zweite ist der Fähigkeitencheck. Wie kann ich eigentlich das Evangelium proklamieren? Was bringe ich mit? Was ist in mich hineingelegt von Gott? Was sind meine Begabungen und Leidenschaften? Und stell dich der Herausforderung, ja, sag nicht gleich nein, vielleicht bist du doch ein Evangelist. Gott überrascht uns ja manchmal. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bist du auch Hirte, Lehrer oder Apostel. Und ich lade dich dazu ein, wir haben einen Diakon, der in der Gemeinde dafür zuständig ist mittlerweile, dir dabei zu helfen, deine Begabung zu finden. Das ist Tom und du darfst ihn gerne anschreiben. Das dritte ist der Tätigkeitscheck. Also wir hatten Beziehungscheck, Fähigkeitencheck, Tätigkeitscheck. Wie kann ich nun meine Begabung einsetzen, um Jesus zu proklamieren? Und dazu guckst du dir dein Umfeld an und fragst dich, wo hat Gott dir Menschen begeben, wo du deine Begabung einsetzen kannst? Also in deinem Umfeld. Und die zweite Frage ist, in der Gemeinde, wie kann ich andere Menschen mit meiner Begabung dabei unterstützen, dass Jesu und seine Nachricht weiterkommt? Ich habe eben schon ein Beispiel genannt. Vielleicht bist du der Gastfreundliche. Dann hilf den Menschen in der Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo Gastfreundschaft gelebt wird. Vielleicht bist du jemand, der Evangelist ist. Dann geh raus auf die Straße und sprich dich mit dem ab, der Lehrer ist. Weil die Menschen kommen dann in die Gemeinde und dann bist du raus als Evangelist. Dann ist der Lehrer dran. Also, wo kannst du deine Begabung einsetzen, um Jesus zu proklamieren? Beziehungscheck, Fähigkeitencheck, Tätigkeitscheck. Und als letztes ein ganz wichtiger Schritt. Der Wahrhaftigkeitscheck. Wahrhaftigkeitscheck. So. Und das ist eine ganz einfache Frage. Passt das, was in meinem Herz lebt, mit dem zusammen, was nach außen sichtbar wird? Das ist das, worum es Gott geht. Es geht nicht darum, nach außen zu tun, etwas zu tun, was noch gar nicht in meinem Herz lebt. Aber es geht auch darum, wahrhaftig zu sein, nämlich das, was in meinem Herz lebt, nach außen zu tragen. Ich lade dich ein, bei einem dieser Checks einzuhaken. Vielleicht bist du mit einem ja schon fertig. Man wird nie mit allen so ganz fertig, sage ich mal aus meiner Erfahrung. Aber es geht darum, diese gute Nachricht von Jesus Christus zu proklamieren. Nämlich, dass wir manchmal verloren sind, aber dass Gott jeden von uns finden möchte. Amen.